Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Maike Klaptor. Heute haben wir einen ganz spannenden Gast, Mischa Omic-Teude, Mitinhaber von Die Praxis Berlin. Mischa, ich bin ganz happy, dass wir hier sitzen, weil wenn wir über Praxiswachstum reden, da geht natürlich an dir und deinem Namen und was ihr so bewegt in Berlin, kein Weg vorbei. Du bist heute ganz besonders mutig, da bin ich auch dankbar, denn du willst uns gerne was zu der Frage sagen, das habe ich mir anders vorgestellt. Vielleicht stellst du dich eben mit ein paar Sätzen vor und kannst auch gerne schon mal ein erstes Statement abgeben.
Also ich habe mir diesen Podcast ganz anders vorgestellt. Nein, war Spaß. Nein, also zu meiner Person, ich bin Mischa, 46 Jahre alt und ich bin Mitinhaber von Die Praxis, eine Praxis mit einem sehr kreativen Namen. Und wir sind mitten in Berlin und uns gibt es im Grunde in der Form mit meinem Partner Jan seit 13 Jahren. Die Praxis selber gibt es auch schon seit 40 Jahren. Also wir haben die von so einer Teppichboden-Wohnzimmerpraxis mit 3 Zimmern und 5 Mitarbeitern haben mit dem Grunde auf ca. 50 Leute mit 14 Zimmer vergrößert. Und deiner Frage, das habe ich mir anders vorgestellt, als wir angefangen haben, nochmal 370 Quadratmeter anzumieten und nochmal 7 Zimmer dazuzubauen und eine kieferorthopädische Abteilung zuzubauen. Dann habe ich gedacht, das wäre tatsächlich einfach ein bisschen einfacher. Ich würde sagen, wir waren immer sehr erfolgreich. Also das war von Anfang an immer eine Erfolgsgeschichte, die Praxis, von dieser kleinen Praxis immer größer werden auf 7 Zimmer, immer mehr Ärzte, Spezialisierungen, Überweiser, die wir hatten, flog uns das irgendwie so zugefühlt. Und dann plötzlich, als wir gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und machen das ein bisschen größer, weil wir eben jetzt Kieferorthopädie haben und die brauchen ja alleine irgendwie 4 Zimmer oder sowas. Die haben ja 60 Patienten am Tag. Ja, dachte ich irgendwie, dann mache ich doch genauso weiter wie vorher. Das war doch super entspannt. Und da habt ihr mir auch nochmal geholfen zum Glück. Dann gab es euch ja, also wir haben uns ja gern kennengelernt. Habe ich erst gemerkt, naja, dieses ganz anders tatsächlich. Ist gar nicht so, dass ich einfach nach wie vor für jeden da bin, für 50 Leuten, die können mich jederzeit fragen, dass ich einfach nochmal weiter behandle und manchmal telefoniere ich mal nachmittags oder so, sondern es war einfach eine ganz andere Sportart, würde ich sagen. Ne? Also, Und das habe ich mir tatsächlich wirklich anders vorgestellt.
Ja, ich habe jetzt mal so ganz konkret, also du weißt ja, wir haben dieses Praxisgrößenkategoriemodell, mit dem wir ja gerne arbeiten, das es bei uns ja auch abzurufen gibt. Und da haben wir ja diese Rüttelplatte-Situation und danach ist ja irgendwie alles anders. Ist ja viel zu hören im Podcast über die Dinge. Und wir unterteilen ja immer zwischen zwei Gruppen. Das eine sind die Zahnärzte, Zahnärztinnen, die planvoll überlegt, im Grunde über dieses Stadium Rüttelplatte dann in die große Mehrbehandlerpraxis einsteigen. Und dann gibt es die zweite Gruppe, richtige Unternehmerzahnärzte, Visionär. Die erste Gruppe ist auch visionär, aber schon noch ein bisschen anders. Da ist es so, da wird einfach gemacht. Und dann guckt man, was dann so passiert, klebt dann im Zweifel nachher Scherben zusammen. So, oder justiert halt nach, bleibt entspannt und justiert einfach so nach. Wie würdest du dich jetzt erstmal einordnen, A oder B?
Also ganz klar B.
Glaubst du, dass du da in bester Gesellschaft bist, wenn du jetzt mal in deiner Kollegenschaft so rumguckst? Du bist ja gut vernetzt, kennst viele Menschen. Ist eher A oder eher B der Weg für Praxiswachstum?
Ach, ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Ich glaube, bei mir war das ja so, ich bin, glaube ich, sehr wenig planvoll. Ich mache ganz viel aus dem Bauch heraus und habe dann wahrscheinlich oft Glück, dass das irgendwie gut funktioniert. Vielleicht ist das auch ein Skill, die Bauchentscheidung, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das ist schon, sag mal, relativ extrem. Dann gibt es eben die ein bisschen, genau, ich mache jetzt einfach mal, aber die schon konkrete Gedanken machen, ne? Die gibt es, glaube ich, auch sehr viel. Und dann gibt es eben die am Reißbrett diese ganze Karriere entwerfen gefühlt. Und das bin ich halt überhaupt nicht.
Ja, das heißt, du bist jetzt dann, wenn man das mal so auf den Punkt bringt, ja in einer Situation, wo du jetzt diesen Schritt gewagt hast, zusammen mit deinem Partner, dann hast du eben schon angedeutet, viel Geld in die Hand genommen. Das Ganze ist ja immer auch mit einem höheren finanziellen Risiko verbunden. So, und jetzt bist du ja in dieser Situation, sportlicher Unternehmer, und jetzt guckst du so, was mache ich da jetzt? Kannst du uns da nochmal so genauer sagen, zum einen auch, was sich für dich jetzt in deinen Annahmen von der großen Praxis, dein Alltag. Was hat sich verändert? So, was ist anders, als du gedacht hast? Dann können wir gleich nochmal ein bisschen über so 2, 3 Detailaspekte sprechen.
Also ich merke halt, wir waren ja schon immer irgendwie, also wir hatten, die meiste Zeit waren wir so 5, 6 Ärzte mit klar spezialisierten, also wir hatten sehr definierte Spezialisierungen. So, und das lief gut ab. Und jetzt ist es so, dass wir tatsächlich, weil wir ja auch noch mehr Ärzte sind und jetzt wirklich sehr konzeptionell einfach arbeiten. Ich merke, wir hatten ja immer eine Praxis, ein Praxiskonzept irgendwie. Aber es war nie so so klar definiert, wie wir es jetzt beispielsweise haben. Und welche auch meine Rolle zum Beispiel ist, oder auch Jans Rolle von meinem Partner, der auch nochmal ganz anders ist, der zum Beispiel überhaupt kein Bauchmensch im Grunde, das ist jemand, der eher alles genau wissen will, bevor sie ein Risiko wagt. Und ich bin dann wahrscheinlich derjenige, der ihn dann mit in den Pool schmeißt, mit mir zusammen oder so, ne? Also der das eigentlich gar nicht so mag. Und was wir merken, wir müssen eben viel strategischer sein bei vielen Dingen. Ne? Das kann ich auch, aber am Ende habe ich oft ein Gefühl für Situationen und genau, gehe einfach auf die ein. Und mein Alltag, würde ich sagen, hat sich momentan noch nicht so viel gewandelt, in dem Sinn, dass ich jetzt also nur noch Unternehmer bin und im Büro sitze und oder in Meetings bin die ganze Zeit. Ich habe schon noch eigene Behandlungszeit, aber meine Behandlungszeit ist sehr viel klarer definiert. Da wird nicht viel rumgeeiert, da müssen die Behandlungen müssen stehen. Wir achten zum Beispiel auf digitale Workflows, um einfach diese ganzen Behandlungen reproduzierbar zu machen. Und das war vorher, war ich da viel großzügiger mit meiner Zeit. Und ich merke schon, und ich habe natürlich viel mehr Interaktion mit so Schlüsselpositionen, mit meiner Praxismanagerin beispielsweise. Oder auch mit einer zweiten, die Human Resources machen wird, also praktisch ganz Mitarbeiterführung. Auf euren Hinweis hin haben wir jetzt jemand eingestellt. Und da werde ich jetzt, das sind meine Bezugspersonen, viel mehr als ich, früher habe ich mit allen immer persönlich geredet und habe irgendwie jedes Problem alleine lösen wollen und guck mal, dass man sich nachmittags nochmal kurz zusammen und wie machen wir das jetzt? Und jetzt ist es wirklich wie bei einer so einer größeren Firma, wo einfach da noch mittleres Management ist und die Dinge viel strukturierter ablaufen müssen, als es vorher war.
Und das machst du schon, weil du die Notwendigkeit siehst, richtig? Also nicht, weil du denkst, das wünsche ich mir jetzt, sondern du siehst die Notwendigkeit und reagierst darauf, richtig?
Absolut, genau.
Ah ja. Ja. Fällt dir da irgendwas schwer, wo du denkst, ach Leute, große Praxis so, die habe ich mir irgendwie anders vorgestellt? Oder ist es?
Also die Rüttelplatte, die ist ja, hast du ja sehr gut beschrieben, die kenne ich ja auch. Also der habe ich mich ja auch, würde ich sagen, bis vor kurzem wahrscheinlich immer noch drauf, aber dieses ganze Thema Mitarbeiter, gerade in so einem Fachkräftemangel und so, das habe ich mir am Anfang anders vorgestellt. Das war schwierig, bei sich zu bleiben. Das ist etwas, was ich jetzt auch, also mal ein Learning, was ich in kurzer Zeit jetzt gelernt habe. Ne? Also man hat das Gefühl, man wächst und man hat jetzt so viel Geld ausgegeben für große Räumlichkeiten und man will ja noch mehr Ärzte und so. Und dann ist man ganz schnell dabei, dass man Leute einstellt, die nicht unbedingt zu einem passen. Ne, und das habe ich.
Sag ich mal, wenn wir da direkt einen Tipp so für unsere Zuhörer ableiten dürfen. Also du läufst jetzt so ein bisschen hinterher, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also,
habe ich aufgeholt, aber wir sind sehr gelaufen.
Okay, das heißt also, diese Erfahrung mit Mitarbeitern und auch vielleicht ein bisschen Fluktuation, das hättest du dir vielleicht ersparen können. Frage ich jetzt. Wenn du die Führungsstelle früher besetzt hättest oder?
Genau, zum einen, und ich meine, das große Learning jetzt, das können die Leute gleich mitschreiben, wenn sie möchten. und zwar eben bei sich zu bleiben, bei seiner eigenen Praxiskultur. Ne? Weil wir haben ja sehr aufwendig, wir haben ja, sagen wir, sehr farbenfrohe Praxis im Grunde. Also wir machen viel auf Social Media und so und haben sehr viel Geld und Zeit investiert in unsere Praxiskultur. Das hat auch viel Spaß gemacht, aber am Ende ist es auch das, Zeit und Geld. Und wenn man das so ein bisschen vergisst und denkt, okay, wir müssen jetzt irgendwie drei ZFAs einstellen, obwohl die gar nicht zu uns passen und vielleicht eher ein Problem sind, das würde ich heute nicht mehr machen. Also das muss man wirklich sagen.
Du würdest dann gar nicht einstellen und auf die passende warten, oder
was? Würde ich so machen. Ja. Würde ich so machen.
Und dann erstmal die Onboarding-Prozesse hinstellen und so.
Genau. Gut, uns fällt es jetzt auch nicht so schwer, neue Leute zu bekommen. Ne? Aber ich merke, wie schlimm es sein kann, wenn du die falschen Leute reinholst. Und ich, wie gesagt, ich mache ja viel dafür, dass ich Spaß in meinem Laden habe. Also das meine ich ja mit dem Bauchgefühl. Ich bin jetzt nicht der große Stratege, keine Ahnung, finanziell in 5 Jahren habe ich das und das und so, sondern meine Motivation ist ganz oft, ich möchte mich wohlfühlen in meinem Namen, ich möchte in meinem Laden, ich möchte Spaß haben und ich möchte auch optimiert, ich möchte gut verdienen in der Zeit, die ich da bin. Und das, genau, das, da kann, wenn du da den falschen Handgriff machst, dann verlierst du ganz viel und setzt dich zurück. Und das macht dann teilweise große Probleme auf, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich die habe. Weil wir waren immer welche bei uns, wir hatten immer Initiativbewerbungen. Also wir haben kein Problem, neue Mitarbeiter zu finden. Bisher war das immer so. Mhm. Aber dann, wenn du sie finden musst, weil du größer geworden bist, gehst du unter Zugzwang und denkst, oh Gott, wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben.
Also so ein neues Gefühl, das du vorher noch gar nicht kanntest.
Das kannte ich gar nicht. Ja. Und dann habe ich irgendwelche Leute eingestellt und dann haben wir da plötzlich Probleme, irgendwelche Baustellen. Ne? Und das kannte ich gar nicht.
Kannst du uns verraten, was deine Kernmotivation, was deine innere Antriebsfeder für diese Praxisvergrößerung? Sag uns nochmal eben, ihr kamt von 7 Zimmern, ist das richtig?
Nee, von 3.
Von 3 und jetzt habt ihr insgesamt in beiden
14.
14 Zimmer. Mhm. Das ist ja schon gewaltig. Und was ist das gewesen, was euch dazu veranlasst hat, die Investition zu tätigen, den Vertrag zu unterschreiben. Was ist das für ein inneres Muster, was da wirkt? Oder Antriebskraft? Mhm.
Also es gibt ja verschiedene Faktoren oder Rollen. Also zum einen, genau, wir hatten praktisch, genau, wir hatten immer eine Praxis, die ist so dahin gewachsen. Die ist relativ eng und klein und das hat auch Vorteile, ne? Trotz des Volumens, was wir auch schon an Umsatz und so hatten, kam es dem Patienten immer vor, als wäre es, und mir auch selber, als hätten wir eine kleine, gemütliche Praxis. Aber ich wollte schon immer irgendwie gerne einen schönen OP haben und ich wollte gerne ein Interieur haben, was so zu uns passt. Und ich glaube, der innere Wunsch, das hast du mich ja vorhin schon kurz gefragt, das ist für mich manchmal schwierig, den so wiederzugeben. Aber ich glaube, der innere Wunsch ist im Grunde, ich möchte gerne so, ja, ich möchte gerne so schön arbeiten, wie es nur geht, so optimiert arbeiten, wie es nur geht, ohne konkrete, ich habe keine finanziellen Ziele in dem Sinne, außer vielleicht möchte ich meine Altersvorsorge irgendwie optimiert und so. Aber ich habe nicht dieses Gefühl, also ich möchte einfach einen Laden haben, auf den ich stolz sein kann und auf den meine Mitarbeiter stolz sein können, wo man sagen kann, okay, ich arbeite bei der Praxis und da wissen die so, okay, das ist ja ein toller Laden, da wird sich um die Mitarbeiter gekümmert, das sieht schön aus, da komme ich gerne hin.
Also ich höre jetzt so Ästhetik, Design, gute Arbeitsbedingungen, du implantierst viel,
gute Qualität.
Chirurgisch bist du Experte, das heißt dafür die idealen Rahmenbedingungen und ja einfach auch Kultur, Menschen vernünftige Gehälter zahlen können, vermute ich, ne?
Das auch
dazu gehört, soziale Teilhabe zu ermöglichen, einfach auch so ein Kulturstatement abzugeben als Zahnarzt, richtig?
Absolut, 100%, weil wenn ich nur Geld verdienen wollen würde, würde ich das anders machen, da gibt es ja Dinge, die würde ich viel besser optimieren, aber ich, genau, dieser innere Wunsch. Und das hat mir mal so formuliert als, das besser ist das neue größer. Nicht immer dieses Wachstum groß, 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 sondern besser werden. Und das ist eigentlich der innere Antrieb. Wir sind zwar größer geworden, aber größer geworden sind wir eigentlich, weil wir besser sein wollten. Wir wollen die besten Behandlungen anbieten. Wir wollen die besten Mitarbeiter haben. Ich will der beste Chef sein.
Also im Grunde besser sein für Menschen, höre ich raus. Ja,
also
für Patienten
so,
und auch für Mitarbeiter.
Genau, das hört sich so ein bisschen vielleicht gewollt oder irgendwie sehr sentimental oder so an oder romantisch. Aber das ist die Motivation, die ich habe. Mich interessieren keine materiellen Güter. Ich bin auch kein Zahnarzt-Nerd in dem Sinne, dass ich mich nur um die Zahnmedizin mich interessiere, sondern ich wollte, genau, das besser für andere Menschen zu sein, auch für mich natürlich auch, ne, einen Laden zu haben, wo ich einfach mich wirklich wohlfühle. Und wenn wir jetzt wegkommen von diesen sehr idealisierten Geschichten rein, also dieser nächste Schritt kam eigentlich, weil wir Kieferorthopädinnen hatten, die sich bei uns beworben haben. Und das ist sehr selten, dass Kieferorthopäden zu normalen Zahnarztpraxen wollen, weil die Angst haben, dass sie keinen Überweiser kriegen. Wir haben Überweiser für also Endo und Implantologie und so. Deswegen ist das für dich okay für die gewesen, zu uns zu kommen. Und die brauchen ja, wie gesagt, 3 Zimmer und haben 60 Patienten am Tag. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann lass mal gucken, wie wir welche Räumlichkeiten finden. Und wir haben sehr schöne Räumlichkeiten direkt auf dem Innenhof gefunden. Die alte Praxis ist in einem Wohnhaus, da kommen hin, die expandieren. Und jetzt haben wir praktisch 20 Meter entfernt, haben wir diese tollen Räumlichkeiten gefunden, die auch noch günstig waren nach der Corona-Zeit und so. Und das war so der Schritt, aber der Wunsch am Ende ist immer, eigentlich besser zu werden in allem, was wir machen.
Jetzt, das ist, glaube ich, eine sehr besondere Motivation. Also du nickst jetzt.
Können wir vorstellen.
Also dieses Statement so in der Klarheit und das ist für mich auch sehr authentisch. Wir konnten uns ja jetzt auch schon über einen längeren Zeitraum kennenlernen. Also das klingt sehr authentisch und klar. Und jetzt wollen wir trotzdem nur mal kurz einen Schwenk machen zu den Marktteilnehmern, Menschen, Zahnärzten. Durchaus auch der wirtschaftlichen Aspekte vielleicht noch etwas stärker im Blick haben als du. Ne? Wenn man so durchs Leben geht, glaube ich, wie du das gerade skizziert hast, dann ist man recht entspannt mit Geld und
ja, also meine Eltern sind nicht reich gewesen, deswegen, also ich glaube,
selbst gemacht
Menschen.
Jetzt so, ne?
Ja, genau.
Und ihr seid ja recht entspannt, glaube ich, auch in diese Expansionsphase gegangen. Und,
ja, relativ.
So, und jetzt, genau, und dein Lachen ist jetzt schon so das, woraus man ableiten kann. Es kam dann schon auch so ein bisschen anders wahrscheinlich, als du vermutet hattest oder als ihr vermutet hattet.
Das ist ja, du hast ja hier ein Projekt, irgendwie 380 Quadratmeter neue Praxis und darunter haben wir ein Fortbildungszentrum gebaut, Berlin Dental Hub, nochmal 380 Quadratmeter. Und alleine Bauphase und Verteuerung von irgendwelchen Materialien und so, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Also ich dachte, wir haben einen klar definierten Plan, was gemacht werden muss, was es kostet. Und dann kommen immer neue Sachen dazu. Und das ist natürlich etwas, womit wir jetzt erstmal so nicht rechnen. Ich komme ja nicht aus der Baubranche. Ich mache das ja nicht als Hobby nebenher oder so. Ich habe keine Ahnung und muss mich natürlich auf Leute verlassen. Und das ist dann schon irgendwie stressig, wenn du plötzlich dann, ne, das kennt man ja vielleicht selber, wenn man irgendwo in Urlaub geht oder eine Wohnung kauft oder was, hat ein Budget und dann wird es immer ein bisschen was draufgepackt. Immer wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und das sind so Sachen, die Frage auch mal zurückzukommen, die Anfangsfrage, ne? Also das habe ich mir anders vorgestellt und das war auch der Punkt, wo ich gemerkt habe, da brauche ich auch Hilfe. Da reicht es nicht mehr nur aus dem Bauch hinweg zu entscheiden, sondern da musst du irgendwie nachweislich, musst du mal sehen, was funktioniert bei dir in der Praxis, was funktioniert nicht, wo bist du ineffektiv? Und das habe ich mir erstmal anders vorgestellt. Ich dachte erstmal, das brauche ich nicht so sehr. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, wenn du in dieser Größenordnung bist, allein Miete, Personal und so weiter, da reichen ja kleinste Fehler aus, um plötzlich dich in eine Schräglage zu bringen, wenn du nicht aufpasst. Ne? Und wir haben, keine Ahnung, unsere Budgets haben wir um 300.000 Euro überzogen. Mhm. Und für die Zukunft möchte ich so einen Stress nicht haben. Und ich möchte dann klar wissen, wie baue ich so ein, wie optimiere ich so einen Laden? Ne? Und das muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so dringend brauche.
Ja, wir wollen ja auch so ein paar Messages to go für unsere Zuhörer mit erarbeiten hier. Die Einnahmenseite, Misha, der Praxis. Würdest du sagen, dass du die ausreichend gesteuert hast rechtzeitig? Oder meinst du da vielleicht ein halbes Jahr früher mit einzusteigen oder so ein Jahr? Oder?
Mit Sicherheit. Also wir waren lange so, dass wir gesagt haben, keine Ahnung, wir steigern nicht über einen 3,5-fachen Satz. Ne? Wir waren jetzt nicht günstig, aber wir waren auch nicht die teuersten, überhaupt nicht. Und wir hatten da, waren tendenziell immer zu günstig dafür, für die Qualität, die wir geliefert haben. Also die spezialisierten Endodontologen, die nehmen teilweise 1.000 Euro mehr als wir. Oder
also mal dieser Mechanismus des Steuerns mit Honorarstundensätzen, mit Behandlungsstunden und so weiter, der ist, glaube ich, bei dir auf fruchtbaren Boden gefallen.
Absolut.
Und auch Jan fand das richtig cool, glaube ich. Ne?
Also Preise hochsetzen, weil das war einfach, das haben wir gemerkt, wir sind dann doch einfach zu günstig für das, was wir anbieten. Und auch mal zu sehen, was kostet das eigentlich alles, was wir hier veranstalten, den ganzen Spaß. Und dann das eben auf diese Honorarstundensätze runterzubrechen und dann zu wissen, okay, wir müssen einfach noch ein bisschen mehr nehmen, wenn wir diese Endo refinanzieren wollen. Das ist ja alles eine Mischkalkulation. So ist es ja nun mal in unserer Branche. Ne? Du kannst ja, da kommen drei Beratungen, da verdienst du kein Geld und dann kommt ein großer Fall, da machst du ganz viel. Aber nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, seine Preise gut zu optimieren. Und das war ja auch eine große Angst, die sich alle Zahnärzte haben. Was sagen die Patienten, wenn wir unsere Preise erhöhen? Was machen wir denn, wenn die auf 5,0 gesteigert werden? Die sind alle weg. Und die Angst hat man. Und das hätten wir, meiner Meinung nach, hätten wir das schon ein bisschen früher machen können, tatsächlich. Da sind wir ein bisschen zu spät reingegangen. Jetzt sind wir da, wo wir wollen, das macht Sinn, aber wir hätten das tatsächlich ein bisschen früher machen sollen und da hat uns natürlich geholfen, einfach unsere Zahlen zu kennen, ne? Und nicht vom Steuerberater, was du dann am Ende kriegst, das sieht immer alles ganz toll aus, aber wenn es um Cashflow geht und um wirklich konkrete Kosten und auch Einnahmen, da musst du anders drauf gucken, da reicht es nicht, dass du das einen Steuerberater fragst, der hat davon keine Ahnung.
Okay, das heißt, du würdest jetzt deinen Kollegen in ähnlicher Situation, Kolleginnen schon empfehlen, etwas früher vielleicht mit Planungsdaten auch detaillierter zu arbeiten? Kann das Sinn machen?
Ja, total. Nix? Also ja. Man muss seine Zahlen kennen. Das macht ja total Sinn, also seine Zahlen kennen, um auch Preise festzulegen. Das ist in anderen Branchen ja ganz üblich. Also jeder Unternehmer, den du hast, der hat Preiskalkulation und da gibt's dann, darauf gibt es dann die Preise für den Kunden. Und das ist bei uns immer so, wie machen es die anderen, so machen wir es auch, aber du musst ja deine eigenen Zahlen kennen und dann kannst du erst wissen, lohnt sich das
überhaupt. Wobei es ja nicht, Preis ist ja nur eigentlich ein kleiner Aspekt, nicht unwichtiger, aber sagen wir das zusammen.
Also das war unsere Baustelle, würde ich sagen. Also effizient waren wir, aber unsere Baustelle waren Preise.
Achso, deswegen tonst du das auch so.
Genau.
Alles klar,
genau.
Verstehe ich. Prima, danke für die Insights und für die ehrlichen Statements.
Sehr gerne.
Meine Lieben, das war's in der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank an unseren lieben Gast, Misha. Wenn du mehr von uns wissen willst, in den Shownotes findest du einen Link. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit, Misha, und danke für eure Zeit, dass ihr uns zugehört habt.